Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in der Kirche und über Radio Horeb mit uns verbunden. Die Worte Jesu aus dem Evangelium, die hallen nach. Besonders heute, wenn wir das Engelamt für die durch Abtreibung getöteten Kinder und in den Anliegen des Lebensschutzes feiern. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Wir feiern die Messe von den heiligen Schutzengeln für die Kleinen, die Schwächsten, die Unschuldigsten. Wir nehmen die Engel als Diener Gottes und Diener der Menschen in die Pflicht, als Anwälte der getöteten Kinder bei Gott für sie einzutreten, dass er seine Barmherzigkeit an ihnen erweise. Wir glauben, dass der Vater im Himmel diese Kinder, die nie einen Namen erhielten, beständig vor Augen hat, dass er ihre stummen Schreie hört, und wir haben die berechtigte Hoffnung, dass er ihnen das Leben schenkt, das kein Mensch ihnen nehmen konnte, das ewige Leben. Der heutige Tag, an dem der Marsch für das Leben durch die deutsche Hauptstadt zieht, muss aber auch uns mahnen, die wir das Unrecht nicht verhindern, die wir die Frauen in Konfliktsituationen zu oft alleine lassen, die wir lieber mit dem Finger auf die Frauen zeigen, die abgetrieben haben, statt die Kultur des Todes zu bekämpfen, die sie erst in diese Lage getrieben hat. Eine Kultur nämlich, die den Wert menschlichen Lebens allein daran misst, ob es von anderen Menschen gewollt ist, ob menschliches Leben zu etwas Nütze ist, ob es gerade gelegen kommt oder ob es noch Leistung bringen kann. Eine Kultur des Todes, die von Freiheit spricht und doch immensen Druck ausübt, nicht das Leben, sondern den Tod gefälligst zu wählen. Eine Kultur, die von Würde spricht und doch so viele gnadenlos ihrer Würde beraubt. Eine Kultur, die von Selbstbestimmung spricht und dabei ganz selbstverständlich den auslöscht, der noch nicht oder nicht mehr selbst bestimmen kann. Diese Kultur des Todes müssen wir bekämpfen. Wir müssen als Christen ihr etwas entgegensetzen. Und vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle bereits über die Enzyklika Evangelium Vitae des heiligen Papstes Johannes Paul II. Gepredigt. Das war damals zum 25-jährigen Jubiläum dieses Lehrschreibens. Aber diese Enzyklika, das Evangelium des Lebens, ist keinesfalls ein Text, den wir nur zu Jahrestagen hervorholen sollten. Und deshalb kann ich auch heute nicht predigen, ohne uns die Worte des heiligen Papstes in Erinnerung zu rufen. Es handelt sich nämlich um einen prophetischen Text. Erschreckend prophetisch in der Beschreibung der Kultur des Todes, die auch in den vergangenen Jahrzehnten in ungeahnten Ausmaßen um sich gegriffen hat. Ermutigend prophetisch aber in der Beschreibung der Kultur des Lebens, zu der uns Christus befreit hat, zu deren Botschaftern der himmlische Vater uns durch die Taufe gemacht hat und die zu leben wir befähigt sind durch den Heiligen Geist, den wir empfangen haben. Es ist erschreckend, wie zutreffend die Beobachtungen Johannes Paul II. Bis heute sind. Unter dem Deckmantel von Würde, Freiheit und Selbstbestimmung greift himmelschreiendes Unrecht um sich, wann immer menschliches Leben in seinen schwächsten Phasen nicht nur bedroht, sondern beseitigt wird. Ein Unrecht aber, das zum Himmel schreit, davor können und dürfen wir Christen unsere Ohren nicht verschließen. Es ist deshalb zugleich ermutigend, wie der heilige Papst die Botschaft des Evangeliums des Lebens entfaltet und uns den Weg weist, als Mitarbeiter des Reiches Gottes eine Zivilisation der Liebe aufzubauen, die Würde der menschlichen Person zu verteidigen, das Leben zu schützen und zu feiern. Die Kultur des Lebens, davon dürfen wir ausgehen, ist nicht nur die moralisch überlegenere, sie ist die einzige Kultur, die dem Wesen Gottes und dem Wesen des Menschen voll entspricht. Liebe Schwestern und Brüder hier in Berlin und über Radio Horeb, Kultur zu schaffen, etwas zu kultivieren, das bedeutet Arbeit und Anstrengung. Das sagt uns schon das lateinische Wort cultura. Das bedeutet so viel wie Bebauung, Bearbeitung, Beackerung und Pflege. Die Gegner des Lebens verwenden eine Menge Anstrengung, harte Arbeit darauf, die Kultur des Todes voranzutreiben und zu pflegen. Und diese harte Arbeit ist deshalb so anstrengend, denn es gilt, naturwissenschaftliche Fakten zu leugnen, wenn man die Kultur des Todes vorantreiben muss. Und wie schwer muss es sein, zumindest noch in Deutschland geltendes Recht einfach auszublenden? Wie anstrengend muss es sein, Kritiker mundtot zu machen, die Wahrheit zu verschweigen? Und mit Sicherheit am anstrengendsten ist es, das Töten als Menschenrecht oder gar als Nächstenliebe zu verkaufen. Die Lobbyisten einer Kultur des Todes laden immense Schuld auf sich. Auch das stelle ich mir anstrengend vor. Menschen in Not werden getäuscht, bedrängt und schließlich allein gelassen. Ich denke an die Schwangeren, die Frauen nach einer Abtreibung, die Väter und die Angehörigen. Wie viel Anstrengung kostet es, vor ihrer Not die Augen zu verschließen? Und schließlich die größte Schuld, absolut schutzbedürftigen, wehrlosen Menschen wird das Recht zu leben abgesprochen. Wie schwer muss diese Last der Schuld auf dem Gewissen der Lebensgegner wiegen? Wie groß sind die Anstrengungen, die sie unternehmen, um eine Kultur zu schaffen, die am Ende nur Opfer und Leid erzeugt? Ja, liebe Schwestern und Brüder, etwas zu kultivieren ist anstrengend. Und deshalb müssen auch wir, die Botschafter der Kultur des Lebens, endlich die Ärmel hochkrempeln, uns anstrengen. Während die einen durch ihre Anstrengung ihr Gewissen belasten, laden wir nämlich Schuld auf uns ganz ohne Anstrengung, ganz ohne Mühe, wenn wir nämlich nichts tun, wenn wir Augen und Ohren verschließen, wenn wir kapitulieren. Die Anstrengung für das Leben, sie überfordert uns nicht. Stärken darf uns eher, dass wir bei dieser Anstrengung den Schöpfer des Lebens und den Erlöser der Welt auf unserer Seite haben. Und noch etwas dürfen wir nicht vergessen, die Kultur des Lebens müssen wir nicht erst erfinden, nicht aus eigener Kraft schaffen, nicht mit eigenen Argumenten irgendwie begründen. Sie ist nämlich schon da. Gott hat den Boden bereitet und den Samen gelegt für diese Kultur des Lebens. Er lässt sie wachsen und Frucht bringen, wo immer wir uns dieser Kultur öffnen und dem Leben den Weg bereiten. Das ist anstrengend genug, aber eben auch sehr tröstlich. Nichts, kein Gebet, kein Wort des Lebens, keine Tat der Liebe ist jemals vergebens, denn Gott wird vollenden, was er begonnen hat. Und dies sind die Schritte, die der heilige Papst Johannes Paul II. Uns aufträgt, wenn wir wirklich Botschafter für das Evangelium des Lebens sein wollen. Gebet, Wort und Tat. Als allererstes steht das Gebet. Und deshalb haben wir uns ja auch heute hier versammelt. Und ich sagte es schon einmal, es ist nicht nur unsere heilige Pflicht im Gebet, das Leid des Menschen und heute besonders das Leid der im Mutterleib getöteten Kinder vor Gott zu tragen. Es ist auch das Beste und das Sinnvollste, das wir tun können. Gott unablässig zu bitten, um Verzeihung für unsere Unterlassungen, um die Bekehrung der Herzen, um Heilung der Wunden aller, die schuldig geworden sind, um Schutz für die Schwächsten, um Barmherzigkeit und Leben für die unschuldigen Kinder. Der heilige Johannes Paul appelliert deshalb mit folgenden Worten an uns. Es bedarf dringend eines groß angelegten Gebetes für das Leben, das die ganze Welt durchdringen soll. Mit außerordentlichen Initiativen und im gewohnten Gebet möge von jeder christlichen Gemeinde, von jeder Gruppe oder Vereinigung, von jeder Familie und vom Herzen jedes Gläubigen ein leidenschaftliches, inständiges Bittgebet zu Gott, dem Schöpfer und Freund des Lebens, emporsteigen. Jesus selber hat uns durch sein Beispiel gezeigt, dass Gebet und Fasten die hauptsächlichen und wirksamsten Waffen gegen die Kräfte des Bösen sind. Der nächste Schritt, liebe Schwestern und Brüder, ist das Wort, das Bekenntnis. Wir wissen, dass vor jedem Sprechen erst das Hören kommt, ob im Gebet oder im öffentlichen Bekenntnis. Wir sind als Glaubende immer zuerst Hörende, denn Gott spricht das erste Wort zu uns. Sich dem Evangelium zu öffnen und sein Wort zu hören, ja auf sein Wort zu hören, auf Christus selbst, befähigt und drängt uns schließlich, nicht von dem zu schweigen, wovon das Herz voll ist. Nicht zu schweigen von der Liebe Gottes zu jedem Menschen. Nicht zu schweigen von dem Wert und der Würde des Menschen, diesem Wert, der nicht von seinem eigenen Urteil oder eines anderen Menschen Urteils abhängt. Nicht zu schweigen von der unsterblichen Seele des Menschen und nicht zu schweigen von dem Weg, der aus der Finsternis von Sünde und Tod zum Licht des Lebens führt, also von dem Weg, der Jesus Christus selber ist. Unser Bekenntnis ist ein Bekenntnis zum Leben in all seiner Vielfalt, aber auch in seinem einzigen Ursprung und zu seiner einzigen Bestimmung. Ebenso wie Weghören für uns Christen unmöglich ist, kann in unserer Gesellschaft Schweigen keine Option für uns sein. Wir sollen uns einmischen, dem Wort des Lebens Gehör verschaffen, wo immer die Kultur des Todes gepredigt wird. Doch bekennen kann ich nur, was ich kenne. Das Wort, das wir verkünden sollen, ist Christus selbst. Seiner Gegenwart müssen wir uns aussetzen, bevor wir von ihm erzählen, bevor wir evangelisieren können. Johannes Paul führt dazu aus: Angesichts der unzähligen ernsten Bedrohungen des Lebens in der modernen Welt könnte man von einem Gefühl unüberwindlicher Ohnmacht übermannt werden. Das Gute wird nie die Kraft haben können, das Böse zu überwinden. Das ist der Augenblick, in dem das Volk Gottes und in ihm jeder Gläubige aufgerufen ist, demütig und mutig seinen Glauben an Jesus Christus, das Wort des Lebens, zu bekennen. Und dies, liebe Schwestern und Brüder, führt uns schließlich zur Tat. Gebet, Wort, Bekenntnis und dann Tat. Wir müssen etwas tun. Unser Zeugnis darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Ich bin ein großer Unterstützer des Marsches für das Leben, aber dieser Marsch ist ein Ereignis, ein besonderes einmal im Jahr. Und wir demonstrieren, wir bekennen uns, wir stärken uns gegenseitig, indem wir dann auch spüren, wir sind nicht alleine. Aber es sind dann doch andere Taten, auf die es wirklich ankommt. Der Schutz des Lebens beginnt nämlich schon viel früher und er beginnt überall dort, wo wir leben und sind. Johannes Paul nennt diese Taten einen Liebesdienst, der sich aus dem Gebot, du sollst nicht töten, ergibt. Er schreibt, es ist also ein Liebesdienst, den wir verpflichtet sind, unserem Nächsten zu leisten, damit sein Leben immer, vor allem aber, wenn es am schwächsten oder bedroht ist, Schutz und Förderung zuteil werde. Es ist nicht nur persönliche, sondern soziale Fürsorge, die wir alle dadurch ausüben müssen, dass wir die bedingungslose Achtung vor dem menschlichen Leben zum tragenden Fundament einer erneuerten Gesellschaft machen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, fragen wir uns doch einmal, wie steht es um diesen Liebesdienst? Wie leben wir Kindern und Jugendlichen die Liebe vor, um sie zu liebesfähigen Menschen zu erziehen? Leben wir ihnen Keuschheit und Treue im Ehe- und Weihesakrament vor? Erzählen wir ihnen vom Wert des Lebens, das so wertvoll ist, weil Gott es schenkt? Und dass zum Wert des Lebens auch die Kostbarkeit des Leibes und der Sexualität gehören? Wissen die Kinder und Jugendlichen, dass wir alle dazu berufen sind, mit unserer ganzen Person, mit Leib und Seele, am göttlichen Leben teilzuhaben? Ermutigen wir junge Menschen, sich das Sakrament der Ehe zu spenden und Kindern das Leben zu schenken? Freuen wir uns, wenn Eltern mit kleinen, manchmal auch lauten Kindern zum Gottesdienst kommen, am Leben der Gemeinde teilhaben? Wie steht es um unsere Willkommenskultur für ungeborene und geborene Kinder? Wie urteilen wir über eine Frau, die ungewollt schwanger wurde und vielleicht nur auf eine kleine Ermutigung wartet, Ja zu ihrem Kind zu sagen? Welchen Platz haben die Kranken, die Behinderten und die Sterbenden in unserem Gebets- und Gemeindeleben? Welche Wertschätzung erfahren die, die oft im Verborgenen für das Leben Zeugnis geben, weil sie ein krankes Kind, einen behinderten Angehörigen oder ein sterbendes Elternteil pflegen? Welche Unterstützung lassen wir ganz konkret christlichen Beratungsstellen und Hospizdiensten zukommen? Und welche Hilfe bieten wir als Einzelne und als Gemeinde an für Menschen, deren Beziehungen zerbrochen sind, die vor schwierige Entscheidungen gestellt sind, in Gewissenskonflikte geraten, in deren Familien Streit oder Spannungen herrschen? Und dann, liebe Schwestern und Brüder, sind unsere Türen und unsere Herzen auch dann noch offen, wenn Menschen sich falsch entschieden haben und schuldig geworden sind, wenn sie also der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen? Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. So spricht der Herr. Gelobt sei Jesus Christus.